Nach ihren Siegen lernten die Männer Ruhmestaten zu erdichten. Sie schrieben, sich erlügend ihre Sagen. Dies ist der große Gesang, der ihre Lügen tilgt. Es spricht die Frau, es beginnt. Bevor Feridun Samoglu 10 Frauen aus den Jahren 1500 vor Christus bis heute zu Wort kommen lässt, schreibt er, was er mit diesem Buch erreichen möchte. Die Lügen der Männer tilgen. Die Frauen sollen ihre Geschichte erzählen und die machtgeile Deutungshoheit der Männer brechen. 10 Frauen, 10 Monologe, 10 Gesänge aus 4 Jahrtausenden patriarchaler Geschichte. Die Geschichte der Frau, so heißt das Buch von Feridun Samoglu. Der Autor Feridun Samoglu ist jetzt bei uns. Guten Tag, Herr Samoglu.
Hallo.
Sie beginnen mit biblischen Figuren, mit der Frau des Mose aus dem Alten Testament, Zippora. Warum sie? Sie hätten ja auch ganz vorne bei Eva beginnen können.
Über Eva, die Stammmutter, wurde ja sehr viel geschrieben. Ich musste natürlich einen Anfang markieren. Ich musste eine Vorzeit angeben. Mir war es ja bei diesem Buch darum zu tun, vielleicht auf jene Frauen einzugehen und sie sichtbar zu machen, über die man wenig weiß, die man nicht kennt. Eine Zippora, wenn man denn im Alten Testament danach schaut, über Zippora sind ein paar Worte nur überliefert. Nun habe ich da mich auf die jüdischen Überlieferungen aus der Zeit bezogen und da erfährt man viel mehr, als was im Kanon steht. So habe ich mich auch bei den anderen Frauen der Dichtung, der Fiktion und aber auch Frauen der Wirklichkeit bezogen. Es war mir wirklich wichtig, einen Anfang zu setzen bei den Frauen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, denn sie sind schließlich, beziehungsweise die Bibel oder die biblischen Geschichten sind schließlich Konstituierend für das Abendland.
Wer war denn diese Zippora? Sie war dunkelhäutig, sie hatte Mose das Leben gerettet, sie war mit ihm verheiratet. Wir wissen so wenig über sie, oder?
Sie war dunkelhäutig. Sie war eine Priestertochter, eine Midianiterin. Dahin zog es ja Moses. Man muss sich ja vorstellen, ein Moses war ja der Ziehsohn des Pharao, beziehungsweise auch als Thronfolger gedacht. Er hat aber einen Aufseher ermordet und ist dann geflohen nach Midian. Und dort hat er eben die Zippora geheiratet und ist dann, er war schon 60, ein rüstiger Mann, mit dem Auftrag Gottes zurückgekommen, die Israeliten aus der Knechtschaft herauszuführen. Das ist die Geschichte von Moses, aber weil ja meist in den heiligen Geschichten oder in den kanonisierten Texten ja die Geschichten der Männer erzählt werden und die Frauen eher Assistenzfiguren sind, erfährt man wenig. Aber je mehr ich las, desto mehr erfuhr ich auch über diese tapfere, unerschrockene Frau. Sie gebar ihm 2 Söhne. Es gibt da sehr dunkle Szenen, die wir mit unserer Schulweisheit, mit der Schulweisheit der Gegenwart nicht ergründen können. Und ich bin ja eher einer, der eine Gegenwart herstellt, nicht indem er erklärbar macht, indem er die Figuren, in diesem Falle die Frauen, banalisiert. Ich bin ja einer, der in die Zeit einsteigt. Und insofern war sie für mich eine dunkle, herrliche Frau in düsteren Zeiten.
Also Sie haben schon angedeutet, Sie nehmen die Perspektive der Frauen ein, besonders der Frauen, die für das abendländische Verständnis der Welt bestimmend, konstituierend sind. Ja, warum hat Zippora denn diese Bedeutung für unsere Kultur?
Sie gebar ja Moses die Söhne und sie war aber gleichzeitig eine, die für sich da stand. Es ist sehr seltsam, das erklären zu wollen, weil man ja eigentlich nur die Geschichte von Moses kennt. Und wieso jetzt Zippora? Wieso ist sie so wichtig für das Abendländische? Denn wenn man sie sich anschaut, dann ist sie eine, die geführt hat. Dann ist sie eine, die diesen Führungsanspruch aber nicht gestellt hat, sondern sie war Mutter, ja, sie war auch ein Mensch ihrer Zeit, aber eine Midianiterin. Man muss sich vorstellen, dass die Weltachse, die Kulturachse verschoben wurde, aber da unten ist der Anfang sozusagen des Abendlandes. Es kam hierher, wenn man in den jüdischen Überlieferungen über Zippora liest, dann ist man erschrocken darüber, wie kann man sie beiseite schieben? Was ist das für eine stolze, was ist das für eine wuchtige und eine kämpferische, kriegerische Frau und nicht eine, die einfach sich versteckt hinter dem Propheten. Also auch die Ansichten und Einsichten, es würde jetzt zu lange, zu weit führen, aber was später sozusagen als das Christentum, als das christliche Moment angesehen wurde, das hat seine Ursprünge, nicht umsonst spricht man ja vom Alten und vom Neuen Testament, seine Ursprünge in der Vorzeit, auch in der Figur von Zipporah.
Und sie schlüpfen in die Rolle dieser Zippora, wie auch in die Rolle der anderen 10 Frauen aus 3500 Jahren abendländischer Kultur. Ist das nicht Wahnsinn, das zu tun, als Schriftsteller in die Rolle alle dieser Frauen zu schlüpfen?
Es ist irrsinnig. Es ist für mich keine leichte Zeit gewesen, denn ich wusste, ich handle mir mit diesem Buch Ärger ein. Ich wusste, es wird als große Anmaßung angesehen, denn wir sind ja in unserer heutigen Zeit ja eher darum bemüht, kleine Geschichten zu schreiben und kleine Alltagsgeschichten. Jetzt kommt plötzlich ein Mann, der Gerechtigkeit fordert für die Frauen und hunderte und aberhunderte Jahre beschreibt und das Ganze auch noch als die Geschichte der Frau betitelt. Was fällt ihm ein? Was fiel mir ein? Mir fiel sehr viel ein. Ich hätte auch 20, 30, 40, 50 Geschichten schreiben können. In meinem Leben gibt es bislang 2 Bücher, die wirklich mir sehr viel abverlangt haben. Das war mein letztes Buch, Evangelio. Da bin ich zurückgekehrt. Ich war der katholische Landsknecht, der auf den verfemten Martin Luther auf der Wartburg aufgepasst hat. Da musste ich wirklich auch radikal mit mir brechen. Und hier bei diesem Buch, die Geschichte der Frau, war das auch sehr, sehr schwer. Es ist ein Bruch mit meiner Identität, mit meinem souveränen Ich, mit den Geläufigkeiten meines Alltags, mit meinen Worten, mit aber auch den Erklärungsversuchen einer Gegenwart, in der man leider Gottes zu schnell Plausibilität sucht und das Mysteriöse, das Mysterium, das Unheimliche gar nicht in Worte fassen mag. Also es war ein Wahnsinn, dieses Buch zu schreiben.
Und dann auch in der Bibel im Alten Testament zu beginnen: Das Weib ist der Götze der Welt, wehe euch Weibern, die ihr erniedrigt seid. Das lassen Sie Vater Iliam in Ihrer Geschichte über Judith, der Frau des Judas, sagen. Judith, auch eine dieser Frauen in Ihrem Buch. Unglaublich dann auch, wie der heilige Paulus Frauen verachtet hat. Wie lässt sich das eigentlich erklären, wo doch Jesus eher für die Unterdrückten, für die Bettler, für die Zöllner immer wieder Partei ergreift?
Gesegnet sei der Heiland. Komisch, nicht? Dass ich diese Worte, gesegnet sei der Heiland, einer der schönsten Menschen, die auf dieser Welt gewandelt sind, gesegnet sei er, denn er hat immer gesprochen für jene, die nicht selbst sprechen konnten. Er hat sie sichtbar gemacht, diejenigen, die verachtet und verfemt worden sind. Ich habe mich gefragt, wie kann es denn sein? Also Jesus hatte 2 Schwestern, es gab Jüngerinnen, es gab die Frauen der Apostel, also die Frauen liebten ihn und er liebte sie auch. Wie kann das bitte schön sein, dass sie derart verschwunden sind, dass sie keinerlei Spuren hinterlassen? Auf diese Spuren bin ich dann gestoßen und habe in meinem Buch mich bezogen auf die Frau des Erzverräters Judas als eine, die den Heiland erscheint. Es ist der 6. Tag nach der Auferstehung. Er erscheint ihr, die ihm folgt und der Judas sagt: Niemals wirst du, der du mich verraten hast, erlöst werden. Diese harten Worte, die hört man heute nicht. Man hat ja aus Jesus fast schon einen Hippie gemacht, aber dass er auch harte Worte sprechen konnte, das findet auch seinen Niederschlag. Aber es spricht hier Judith.
Judith spricht. Es ist ja auch unglaublich, was dann nachher die Kirchenmänner mit der frohen Botschaft Jesus gemacht haben. Ich sage mal ein Beispiel. In der Synode in Toledo im 8. Jahrhundert wurde ernsthaft diskutiert, ob die Frau überhaupt eine Seele hat. Wenn sie nämlich keine Seele hat, dann muss sie auch nicht Gegenstand der Seelsorge sein, nicht? Dann kann sie so wie ein Tier behandelt werden. Das ist alles unfassbar. Also in ihrem Buch sind ja die Frauen, die Hauptperson, und die Männer sind machtgeil, kaputt, narzisstisch und vor allem ekelerregend fies gegenüber Frauen. Das ist schon peinlich, ein Mann zu sein, oder?
Es ist so. Ich meine, ich bin ein Mann, ich bin nicht besser als andere Männer. Ich kenne meine Pappenheimer und ich kenne mich. Wir sind so, wir haben die Welt verhässlicht. Wir haben die Welt zu diesem Platz gemacht, zur Hölle auf Erden für die Frauen. Und das Unrecht stinkt uns in die Nase. Es ist unerträglich, es ist unerträglich. Und aus diesem Gefühl der Unerträglichkeit heraus ist auch dieses Buch entstanden. Ich sehe es nicht ein, dass man auf sein Geschlecht festgelegt wird und so ein Buch nicht schreiben könnte. Doch kann man. Man muss nur den unbedingten Willen aufbringen, mit den Mitteln der Literatur in meinem Falle jene Geschichten zu schreiben, gegen die Lügen, gegen diese Welt der Lügen, gegen die von uns Männern verhässlichte Welt.
Ihr Buch ist somit auch eine leidenschaftliche Kampfschrift gegen die Macht der Männer. Ich spucke die Scham, die sie uns beibringen, in das Gesicht der Kerle. Das lassen Sie eine Arbeitsmigrantin sagen. Auch noch so ein sehr kämpferischer Satz. Da ist auch schon viel Verachtung und auch Hass gegenüber Männern im Spiel. In Ihrem Buch scheint es dann durchaus zwangsläufig, dass dann in der letzten Stelle die Frau Valerie Solanas im letzten Monolog das Messer auspackt und Andy Warhol attackiert. Also irgendwie führt das dahin, wenn man ihr Buch liest, oder?
Also der erste Satz des Buches lautet: Moses, von Gott gesandt, ist schön im Schmerz. Und der letzte Satz lautet: 4 Schüsse, 2 Männer, Punkt, eine Frau. Die Welt wurde ja immer hässlicher. Sie war schon verhässlicht worden von den Männern, aber sie wurde immer hässlicher und hässlicher, und tatsächlich, nicht von ungefähr, endet die Geschichte mit Solanas. Für sie ist es längst an der Zeit, jene zu attackieren, die dafür verantwortlich sind. Und sie ist eine militante Feministin, sie griff zur Waffe, sie hat ihn niedergeschossen. Für sie, für Valerie Solanas, gab es keine Zeit mehr zu verlieren, und in ihrem Manifest der Gesellschaft zur Zerstückelung der Männer schreibt sie kluge Sätze, schreibt sie auch, dass es nicht mehr um Gesellschaftsanalysen gehen kann, nicht um Thesen und Theorien, sondern es ist Zeit, die Männer dafür zu strafen, dass sie so viel Unrecht begangen haben. Also für sie sind die Männer Verbrecher, und die Verbrecher müssen jetzt zahlen. Sie müssen bezahlen für das Unrecht.
Vielen Dank, Feridun Zalmoglu. Die Geschichte der Frau, so heißt seine leidenschaftliche Kampfschrift gegen die Machthoheit der Männer in der Geschichte und auch heute noch. Dieses Buch hat Feuer. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Es steckt so voller Energie und Kraft und Aufbegehren, dass man sich bei der Lektüre angesteckt fühlt, über die Rolle der Frau, die ihnen immer von Männern zugewiesen wird, nachzudenken und für die Frau Partei zu ergreifen. Die Geschichte der Frau, so heißt das Buch von Feridun Zalmoglu, mit 10 Monologen, Gesängen, Geschichten von Frauen. Das Buch ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Es hat 395 Seiten, kostet 24 Euro. Dankeschön.
Ich habe zu danken. Danke sehr.